Hallo und guten Morgen am Tag danach, am Tag nach dem großen Liebesüberschwang gestern, Valentinstag. Und ich bin gespannt, welche Rolle dieser Tag auch noch heute am Sonntag in der Kirche spielt und nicht nur in den Blumenläden und Pralinengeschäften. Rechtzeitig von dort zurück, also aus der Kirche, ist Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Winker. Und so wie ich Sie jetzt einschätze und höre, sind Sie wahrscheinlich gestern wirklich irgendwie Rosenkavalier gewesen oder sowas, ja?
Naja, also vielleicht nicht gerade mit einer Rose zwischen den Zähnen, aber Rosen spielten durchaus eine Rolle. Aber weg von den Herzchen in meinen Augen, lassen Sie uns starten.
Sehr gerne. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Ich mag durchaus aber nochmal auf den Valentinstag von gestern zurückkommen. Ich mag das ja tatsächlich. Ich bin da absolut romantisch veranlagt. Ich mag sowieso es zu feiern und dann auch noch, hey, also was gibt es Schöneres als die Liebe zu feiern? Und da ist es mir auch egal, dass Leute sagen, das ist doch alles nur Kommerz und Abzocke. Also für mich sind Kommerz und Abzocke erst hinterher entstanden. Erst ist der Valentinstag da gewesen und dann ist das andere dazugekommen. Und bei Kommerz und Abzocke muss ich ja nicht unbedingt mitmachen. Und eigentlich heißt es ja auch sogar, dass es auf den heiligen Valentin zurückgeht. Aber das ist alles, Herr Bischof, auch so ein bisschen legendenmäßig zusammengeschustert, oder?
Also ich gebe sofort zu, dass ich kein Experte in der heiligen Erzählung von Valentin bin. Er soll trotz eines Verbotes, also eines Verbotes christlicher Trauungen in seiner Zeit, also im dritten Jahrhundert nach Christus, so 260, 270, er soll trotzdem eben Paare christlich getraut haben und ihnen dann Blumen aus seinem Garten geschenkt.
Netter Typ.
Ja, ne? Und da ist es bestimmt nicht falsch, wenn sie das auch machen. Ich meine jetzt vor allem Blumen schenken. Ob da auch Abzocke drin ist, ob es ein Tag der Blumenläden ist. Ich finde Blumen jedenfalls besser als vieles andere. Und am liebsten wäre mir, sie wachsen aus Kriegshelmen oder über Kanonen hinweg. Ja. Denn, und das ist doch das Wichtigste, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Und dass Menschen das immer schon erfahren haben und dass Liebe stärker ist als der Tod und dass sie besungen und gefeiert wird, damit sie unser Leben bestimmt, darauf kommt es, meine ich, an. Und dass wir dabei gewahr werden, Stichwort Abzocke, dass Liebe immer auch gefährdet ist, dass das Wort zu oft benutzt und das Gegenteil dann leider oft gelebt wird, dass Liebe im wahrsten Sinne von uns Menschen verraten und verkauft worden ist. Das gehört eben auch zur Geschichte. Und deswegen ist es ein guter Tag, sich dessen bewusst zu machen. Und Blumen sind gar nicht schlecht. Oft ja eine gute Ergänzung zu Worten und manchmal, wie der Volksmund weiß, sagen sie auch viel mehr. Wobei ich nicht immer so für Stumme bin.
Ja, und ich meine, die Liebe, die darf man und sollte man und muss man auch nicht nur an diesem einen Tag feiern, sondern die sollten sehr viel, viel häufiger und am besten
jeden Tag feiern.
Nun sprechen wir hier am Sonntag ja eigentlich immer ganz viel auch von der Liebe und vom liebevollen Umgang zwischen uns Menschen und der Liebe Gottes vor allem. Aber so die Liebespaare der Bibel, Herr Bischof, ich muss jetzt echt überlegen, gibt es da, also ich kann mich an nicht so viele hier erinnern, aber es gibt doch bestimmt welche, oder?
Ja, natürlich, es gibt wunderschöne Geschichten von Liebespaaren in der Bibel. Im Ersten Testament, im Alten Testament finden diese Begegnungen meistens am Brunnen statt. Also zum Beispiel Isaak und Rebekka ist eine ganz berühmte Geschichte, die Thomas Mann, den wir ja in den letzten Jahren auch so sehr begehen mit seiner tollen Literatur, aufgegriffen hat. Jakob und Rachel gehört dazu. David ist jemand, der sehr berühmt ist für viele, viele Liebesgeschichten. Liebe kommt in der Vielförmigkeit, in der sie unser Leben bestimmt, auch in der Bibel vor. Nicht immer ist alles einfach oder klar. Ich sag mal, wie im richtigen Leben auch. Meist ist es sehr facettenreich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und vor allem, und darauf käme es mir jetzt dann doch nochmal an, die Bibel und die Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, kennt eigentlich diese romantische Liebe mit diesem hohen Anteil von Ideal und Subjektivität, was uns heute so sehr bestimmt, kennt die Bibel nur am Rande. Die Bibel weiß noch viel mehr, dass es auch vieles andere darin gibt, was an Mitmenschlichkeit, Verbindlichkeit, Freiheit und entschiedenem Dasein für andere sich erstmal bestimmt. Also einer der berühmtesten Trausprüche zum Beispiel, Ich will dahin gehen, wo du hingehst. Ich will da sterben, wo du stirbst und da begraben sein, wo du begraben wirst. Mhm. Das ist ein Satz von Schwiegertochter und Schwiegermutter zueinander.
Ah, okay.
Also zwei Menschen, zwei Frauen, die sich in der drohenden Armut in ganz besonderer Weise stützen. Also das von ganz viel anderen Formen der Liebe, der hingebenden Liebe, der entschieden für den anderen Daseinen Liebe, die Rede ist in den vielen Facetten, die dieses Leben abbildet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man das nicht alles so vermischt und vermengt mit dem, was wir so als Erstes vor Augen haben.
Also nicht so die romantische Hollywood-Liebe. Okay, ja.
Das ist vielleicht auch der Grund,
nicht nur. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Liebespaare und Liebesgeschichten tatsächlich aus der Bibel nicht so drauf habe. Eigentlich, Herr Bischof, eigentlich wäre doch so der Valentinstag gestern eine Steilvorlage für den Sonntag heute, also so der Sonntag der Liebe in der Kirche zu feiern oder der Sonntag der Herzen oder Sonntag der Herzchenpralinen. Stattdessen wird es ja wohl der zweite Sonntag Richtung Ostern sein, oder wie nennen Sie den offiziell und richtig?
Estomie heißt der Sonntag richtig, aber ich merke schon, ich bin jetzt hier heute so ein bisschen der Spaßverderber für Sie, aber das gehört sicher irgendwie dazu.
Wieso?
Es ist nicht der Sonntag der Herzchen
Sie
in den Augen.
Sie haben vielleicht weniger Herzchen in den Augen als ich, das mag sein, okay.
Estomie heißt der Sonntag richtig. Die lateinischen Worte für den Psalmvers. Mhm. Sei mir, ist der Estomie, heißt sei mir ein starker Fels, Gott. So fängt dieser Psalmvers an. Aha. Es ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Also kommenden Mittwoch ist ja Aschermittwoch.
Ja. Ach so, ja,
morgen stimmt, ist Rosenmontag, Faschingsdienstag und dann Aschermittwoch. Und es ist in den Texten heute wirklich ein großer Sonntag. Zum Beispiel gehört dazu auch, das kommt dann Ihnen wieder entgegen, das berühmte Hohelied der Liebe bei Paulus im ersten Korintherbrief.
Also
viele
doch.
Kennen den Satz, auch ein sehr beliebter Trauspruch, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Ja.
Der Abschluss eines wunderbaren Hymnus über die Liebe, der gehört zu diesem Sonntag, wird heute in vielen Kirchen gelesen. Als Predigtext aber ist etwas anderes vorgeschlagen und daran werde ich mich heute halten. Der Sonntag vor der Passionszeit, Jesus kündigt sein Leiden an. Wir hören das gleich.
Ah, okay, jetzt verstehe ich, warum Sie meinen, dass Sie ein bisschen der Spielverderber sind. Okay, ja, okay, es geht mehr um Leiden. Na gut. Dann im Kinofilm Forrest Gump heißt es, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Bei mir heißt es immer, die Bibel ist wie eine Pralinenschachtel. Ich weiß nie, welche Bibelstelle ich bekomme von Ihnen, Herr Bischof. Aber ich greife ja auch nicht rein, das machen Sie. Was haben wir denn heute da? Etwas Marzipan oder mit einem Liebespaar? Aber nee, ich habe ja schon gehört. Die Leiden Jesu. Ja, dann legen Sie mal los.
Ich gehe mal heute nicht immer auf alles ein, was Sie sagen. Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, also Neues Testament, zwei Sequenzen aus dem Leben Jesu direkt hintereinander. Und wie das zusammengehört und zusammenpasst, auch das, denke ich, werden wir gleich nochmal miteinander gucken. Ich lese erstmal Lukas-Evangelium, 18. Kapitel. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
Das war jetzt so eine Bibelstelle, die so zweigeteilt, ja, irgendwie war. Das hatten sie auch angekündigt, glaube ich. Ne?
Also zwei Sequenzen hintereinander.
Ja. Sequenzen, genau, hintereinander. Eine Wundergeschichte und davor so eine Vision, von der wir jetzt schon mehr wissen als die Beteiligten da vor Ort in dem Moment, nämlich das Leiden Jesu wird da schon, das Sterben Jesu.
Genau, er kündigt es selber an. Es ist auch der, jede Woche hat ja so einen Wochenspruch bei uns, also der aus der Bibel genommen wird und über der ganzen Woche steht. Und dieser erste Satz, dass Jesus sagt, und seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, also hinauf, weil das ist, wenn man da von Norden kommt und der kommt ja über Jericho, das liegt unten am Toten Meer, dann ist das sozusagen ein riesiger Höhenunterschied. Deswegen seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, eigentlich ja zum Fest. Er ist ja gekommen zum Passafest, um dort mitzufeiern. Okay. Aber er kündigt an, dort wird das geschehen, was er sagt, ich sag in der Nachfolge, was geschehen muss, nämlich, dass er dort verspottet, gegeißelt und getötet wird. Und jetzt nehmen wir das einmal mit unserem Thema heute zusammen. Die Voraussicht Jesu, dass die Liebe, die er ist, die Liebe Gottes, die in ihm Fleisch geworden ist, dass die von den Menschen nicht angenommen, sondern am Ende zu Tode gebracht wird. Dieses ganze Erbarmen, das nur durch die Liebe leben, dass das am Ende von den Menschen, ja, warum auch immer, da müssten wir jetzt darüber reden, was das in uns ist, das Böse, dass das nicht erträgt, sondern diesen Menschen ans Kreuz bringt. Das kündigt er an dieser Stelle an und nimmt damit das ganze Drama, letztlich das Drama unserer Menschheit an dieser Stelle vorweg. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem Thema zu tun, über das wir heute geredet haben. Nämlich, dass er am Ende auch sagt, aber er wird auferstehen. Also diese Liebe wird stärker sein. Diese Liebe, die in Jesus ist, wird stärker sein als der Tod. Heute ist alles im Grunde in diesem einen Satz. Und dann wird noch eine Geschichte dazu erzählt. Und man kann natürlich könnte man das so, wir lesen ja hier immer nur Stücke, ich hätte diesen zweiten Teil auch weglassen können, sagen, naja, da fängt jetzt nochmal ein neuer Abschnitt
an. Steht die in der Bibel direkt hintereinander?
Das auch steht so in der Bibel direkt hintereinander. Und ich finde es so passend, dass es direkt hintereinander steht, weil dann wird die Liebe nochmal ganz praktisch an dieser Stelle, weil sichtbar wird, was Liebe Jesu meint, nämlich bedingungsloses Erbarmen. Das, was dieser blinde Mensch, der da am Straßenrand ist, man kann sich das ja doch relativ gut vorstellen. Die Geschichte wird öfter erzählt in der Bibel. Der heißt sonst, hat sonst auch einen Namen. Hier hat er heute keinen. Er heißt Bartimäus.
Das kommt häufiger vor.
Ah, okay. Die Geschichte wird öfter erzählt. Das, was der ruft, mehrfach ruft, erbarme dich meiner, du Sohn Davids, du Jesus, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. Das ist im Grunde das, was wir bis heute jeden Sonntag im Gottesdienst rufen. Das ist nämlich auf Griechisch das, was wir im Gottesdienst am Anfang immer haben, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Erbarme dich meiner zweimal und dann das dritte Mal im Gespräch dieses Flehen um Erbarmen, was willst du, dass ich sehend werde, dass ich mein Leben sehen, dass ich die Liebe sehen, dass ich neu sehen kann. Das ist im Grunde das, was wir jeden Sonntag an diese Liebe, die Gott ist, wiederholen. Erbarme dich, dass wir unser Leben neu sehen. Erbarme dich über das, was wir erfahren, auch an Schrecken, den Jesus ja vorher angekündigt hat.
Okay, nämlich als sie anhoben zu erzählen, dass er eben sagt, okay, eben die Liebe Jesu wird eben abgetötet. Das ist eben dann nur die halbe Wahrheit, da ist die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern durch die Auferstehung.
Er bleibt stärker. Diese Liebe ist stärker als der Tod.
Die Liebe bleibt stärker. Und damit ist dann auch diese Wundergeschichte der Heilung des Blinden auch nicht unbedingt so zu verstehen, verstehe ich das richtig, nicht so zu verstehen, dass es da jetzt wirklich um eine physische Heilung geht, nach dem Motto, okay, ein Blinder kann sehen, sondern dass das im übertragenen Sinne gemeint ist, dass dieses, dass das Erbarmen Gottes und das ganz dein, er sagt ja, Jesus sagt ja irgendwie, dein Glaube hat dich geheilt?
Ich würde es gar nicht so einschränken auf physisch oder nicht physisch oder mental und was ist davon jetzt größer oder kleiner. Ich glaube, es geht bei diesen Heilungsgeschichten ja immer auch darum, dass Menschen am Leben wieder teilnehmen können. Und an dieser Stelle heißt das physische Leiden der Ausschluss aus dem Leben. Und Jesus sorgt dafür, dass diese Menschen wieder ins Leben hineingeholt werden. Dazu gehört zu seiner Zeit ganz sicher auch diese physische Heilung. Für uns gehört das ja in anderer Weise auch dazu. Wir wir haben aber ganz andere Formen gefunden, um Menschen auch wieder ins Leben hineinzuholen. Jedenfalls geht es immer darum, dass man wieder Teil dieser Gemeinschaft, der Liebe, des Miteinanders und der Möglichkeit, das eigene Leben zu sehen und leben zu können wird. Mhm. Und dass Menschen auch sehr, sehr blind sein können, obwohl sie physisch sehen. Das gehört dann, finde ich, auch dazu. Und dann stellt sich schon die Frage, was glaubst du eigentlich? Also um es mal so im Jesus-Duktus zu sagen, was ist größer und schwerer? Dass Menschen, obwohl sie sehend sind, wieder anfangen, wirklich das Leben und die Liebe zu sehen? Oder dass Menschen, die physisch belastet und gehandicapt sind, eine Hilfe dazu bekommen, am Leben teilzuhaben? Ich glaube, wir dürfen das gar nicht gegeneinander setzen, sondern beides gehört zusammen und beides hat seine je eigene Bedeutung.
Oh, klasse, das gefällt mir richtig gut. Also ohne diese Erklärung hätte ich diese beiden Sequenzen in der Bibelstelle nicht zum Thema Liebe zusammenpacken können. Und die Quintessenz, dass die Liebe am Ende stärker ist, das gefällt mir richtig gut. Das Schöne, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das Schöne an den Olympischen Winterspielen ist ja nicht nur, finde ich, der hochklassige Sport, sondern das sind die vielen schönen Geschichten drumherum, manchmal auch tragischen Geschichten, spannenden Geschichten, lustigen Geschichten, das bunte, pralle Leben voller Liebe und Verständigung trotz Wettkampfes, das finde ich wirklich fantastisch und mag das deshalb heute mal positiv in die Fürbitte gehen mit Gebet und Gedanken und der Hoffnung, dass dieser olympische Geist sich ausbreiten möge über die Welt, über die Zeit und über alle Menschen.
Gott, wir bitten dich um den Geist der Liebe, dass das Miteinander und Füreinander unter uns lebt und der Krieg und das Morden ein Ende finden in dieser Welt. Wir bitten dich um den Geist der Versöhnung über all das, wo man sich bekämpft hat, wo es unversöhnlich war und ist und Menschen keinen Ausweg sehen. Gott, da hilf du zu einem Wort oder Weg der Aussöhnung. Erbarme dich, Gott. Wir bitten dich um den Geist der Fairness und dass Ehrgeiz nicht zerfrisst, sondern nur beflügelt. Überhaupt das beflügelt, was wir können, Vermögen, sportlich, mental, an Wettbewerb im Miteinander. Ein Fest des Geistes darin und des fröhlich Aneinandermessens. Darum bitten wir und über alles andere erbarm dich. Das bitten wir dich und danken dir für die Himmelsgabe Liebe, für die Musik, für die Pracht der Blumen, die Lust am Karneval auch und am Rollenwechsel. Lass es gut tun, dass das Leben gut tut und wir einander gut tun und nicht verletzen oder zerstören. Erbarme dich, Gott. Du bist die Liebe und ein Gott, der durch die Liebe das Leben will. Was bleibt, wenn was bleibt zwischen Glaube und Hoffnung? Das bist du darin und in der Liebe. Danke.
Amen. Apropos Ausbreiten, wovon ich gerade gesprochen habe, beim Segnen breiten Sie auch, Herr Bischof, immer die Arme aus, also wie alle anderen Geistlichen auch, damit möglichst viele den Segen abbekommen, habe ich immer das Gefühl. Oder auch, glaube ich, ne, um zu zeigen, dass der Segen Gottes so durch Sie durchfließt und dann über die Hände quasi abgestrahlt wird. Finde ich gut. Also heben Sie an.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Da geht es ja gerade auch so richtig Schlag auf Schlag hier mit dem Feiern. Ne? Gestern noch Valentinstag und morgen schon Rosenmontag beim Karneval. Und ich muss wohl meine Aussage von mir über mich vom Anfang so ein bisschen korrigieren oder zumindest differenzieren, weil ich sagte vorhin ja, ich feiere einfach grundsätzlich gerne. Ach, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also ich mag schon einen Anlass haben und nicht einfach nur so, weil es heißt, jetzt ist Karneval und deshalb sind wir jetzt lustig und feiern. Das ist irgendwie nicht so meins. Mit Karneval kann ich nicht so viel anfangen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Bischof?
Ich bin jetzt auch kein Karnevalist, wobei ich schon sagen würde, Fasching habe ich früher auch ganz gerne gefeiert. Mhm. Also so Verkleiden, Rollenwechsel, das macht schon Spaß. Also ich bin jetzt nicht der Karnevalist, aber ich finde auch, dass man da nicht so viel schlechte Worte drüber finden muss, wie das jedenfalls manchmal so
in
der
manchen
Fall ist.
Regionen und von manchen Menschen.
Dass Sie so ein bisschen ein autonomer Typ sind, der sich das Trauern und das Feiern nicht so richtig vorschreiben lässt. Das
haben Sie schon mitbekommen.
Das habe ich schon mitbekommen. bekommen. Das kann ich auch gut verstehen. Und trotzdem finde ich es einmal ganz hilfreich, wenn Dinge irgendwie vorgegeben werden, weil wenn wir jetzt uns immer nur dafür verabreden müssen, dass wir jetzt feiern wollen, ist auch anstrengend. Ist schon nicht schlecht, wenn es da so ein paar Rituale von außen gibt.
Ich nehme einfach andere Anlässe zum Anlass zum Feiern. Gut. Also diesen Sonntag, diesen Tag, den können Sie auf jeden Fall feiern. Und das Leben insgesamt zu feiern, das finde ich tatsächlich wieder auch grundsätzlich gut. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Eine gute, gesegnete, fröhliche Woche wünsche ich Ihnen.